dass man unterwegs Gefährten hat, Gefährtinnen, dass man auf dem Weg auch mit wachsender Kraft voranschreiten kann oder auch erschöpft werden kann, dass man Erfrischung braucht und Nahrung, Proviant und dass man auch Pausen braucht auf dem Weg, Raststätten, Parkplätze, dass man mal rausfährt von der Autobahn des Lebens und anhält, innehält und vielleicht so manchem biologischen Bedürfnis auch nachgeht. Auch das gehört zu Wegen dazu, dass man das ernst nimmt, was denn mein Körper mir sagt. Es gibt auch das Straucheln und das Fallen auf Wegen. Das kennt jeder Mensch, dass man stolpert. Und es gibt natürlich auch das Wiederaufstehen und Weitergehen. Das ist durchaus mühsam, aber doch auch verlockend, weil Wege meistens mit einem Ziel verbunden sind. Die wenigsten Menschen gehen Wege einfach so. Obwohl das manchmal auch eine gute Übung sein könnte, einen Weg einfach mal nur so zu gehen, ohne ein Ziel zu haben, zu schlendern. Ich spreche jetzt nicht vom Vagabundenleben, das in der Mönchstradition ja nicht so ganz positiv besetzt ist, aber von einem Leben unterwegs, vielleicht ohne ein Ziel, was einem unterwegs auch nochmal andere Dinge zeigt, weil man nicht so getunnelt läuft. Aber heute Abend geht es natürlich um einen Weg mit einem Ziel. Dass bei diesem Gehen unterwegs auch Irrwege da bereitstehen können an Weggabelungen, ich mich immer wieder entscheiden muss, gehe ich rechts, gehe ich links, auf der Kreuzung gehe ich geradeaus oder biege ich ab, dass es Ampeln gibt, Haltezeichen, dass es Geschwindigkeitsbegrenzungen gibt, all das gehört für den Weg mit dazu. Dass ich mir eingestehe, dass ein Weg schon bereit liegt, den andere vor mir beschritten haben und den andere auch schon gestaltet haben. Und wenn ich jetzt von diesem äußeren Weg, ich spreche die ganze Zeit nur vom äußeren Weg, wenn ich dann noch das Bild metaphorisch benutze und sage, es gibt natürlich auch den inneren Weg, dann gilt das, was ich für den äußeren Weg sage, auch genauso für den inneren Weg. Dass es auch innerlich ein Losgehen braucht, dass es innerlich, seelisch ein Unterwegsbleiben braucht, dass es da unterschiedliche Tempomaßstäbe gibt, dass ich mein Tempo mal drossele und mal schneller gehe und manchmal das Gefühl habe, innerlich auf der Stelle zu treten, dass es auch da Geschwindigkeitsbegrenzungen gibt, Halteschilder, dass es auch da Raststätten braucht und auch das Fallen und wieder Aufstehen. Sich eingestehen, dass mein Glaube als Weg, als Pilgerweg, ein Unterwegsbleiben bedeutet und dass ich dabei verantwortlich bin, auch ein Stück für mich selber, dass ich dabei das Ziel im Blick behalten soll bei meinem Glaubensweg. Und das ist für uns Christen die Ewigkeit, zu der wir ganz irdisch unterwegs sind. Andere Wirklichkeit ist uns nicht gegeben. Auf dem Boden dieser Erde, mitten in dieser Welt, dass dieser Weg einen Anfang hatte, der von Gott herkommt und dass dieser Weg auch in Gott enden wird. Das ist vielleicht die große Klammer um diesen ganzen Pilgerweg des Glaubens. Pilgerschaft als Weg des Glaubens. Ich möchte Ihnen gerne am Anfang einen ersten Text vorlesen, der gerade das Unvollkommene des Weges, des Unterwegsseins ausdrückt. Ein Text von Sabine Nägeli. Wie danke ich dir, dass ich versagen darf vor dir und vor anderen Menschen. Wie danke ich dir, dass ich dazu stehen darf, Grenzen zu haben. Grenzen des Glaubens, Grenzen der Geduld, Grenzen der Belastbarkeit, Grenzen des Könnens, Grenzen der Liebe. Wie danke ich dir, dass ich traurig sein darf und müde, dass es Dinge geben darf, mit denen ich allein nicht fertig werde. Dass Verzichten und sich beschenken lassen beide ihr Recht haben. Wie danke ich dir, dass ich kleine, unbeholfene Schritte tun darf auf dem Weg zu dir hin. Mag ich auch stolpern und fallen, immer stürze ich auf dich zu. Immer falle ich in deine Arme. Pilgern kann der Mensch nur, wenn er sich aufmacht, wenn er es wagt, einen Schritt zu tun, dann den nächsten, tastend, aber immer nur gehend. Ich muss in Bewegung kommen, sei es strahlend, mit aufgerichtetem Haupt der Sonne entgegen, sei es zaghaft, vielleicht auch mit hängendem Kopf. Ein tastendes Wagnis, so könnte man das Glauben als Pilgerweg vielleicht verstehen. Und dieses Tasten hat dann etwas sehr Ehrliches, wo ich zu meinen Unvollkommenheiten, zu meinen kleinen, geringen Kräften stehe. Wenn ich mir eingestehe, dass ich nur tastend den Weg gehen, aber immerhin gehen kann. Vielleicht kann man Glauben auch als Bewegungswort verstehen. Nicht der Glaube, manche sprechen von dem Glauben als das Glauben. Das Glauben, nicht der Glaube. Sie meinen damit genau dies. Es ist ein Glaubensweg, kein Feststehen. Ein Glaubensweg, kein feststehender Block von Formeln, sondern eine Bewegung auf Gott zu. Pilgerweg als Weg des Glaubens auf Gott zu. Ein innerer Weg. Ein Unterwegssein des Herzens und der Seele. Der Advent ist eine Hoffnungszeit, ein innerer Weg des Pilgerns in Hoffnung. Im Advent wird dieses Unterwegssein im Glauben ganz symbolisch immer wieder betont. So viele Zeichen sprechen davon, von diesem Fortschreiten, von diesem Gehen, von diesem Ankommen. Letztlich bedeutet Advent ja nichts anderes. Ankunft. Seien es die Kerzen am Kranz, die eine um die andere angesteckt werden, sei es das Öffnen von Türchen, ein Türchen ums andere am Kalender, seien es die Barbarazweige, die noch ganz nackt in den Wassertopf oder die Vase gestellt werden und die aufblühen werden, sei es die Liturgie, die mit ihrer wachsenden Lichtsymbolik und Hoffnungssprache vom 1. bis zum 4. Advent auf Weihnachten zu deutlich macht, alles läuft auf den Erlöser zu, auf dieses Kind, das kommt und zu dem sich alle aufmachen, zu dem die Völker im Bild der Weisen aus dem Orient unterwegs sind. Die Motivation zum Gehen im Glauben soll in dieser Zeit des Advents wieder aufgefrischt werden. Also warum ich überhaupt unterwegs bin, das darf in dieser Zeit neue Kraft, neues Licht, neue Motivation bekommen. Da setzt das Glauben doch auch an. Was darf ich denn eigentlich erhoffen? Auf welche Hoffnung hin bin ich unterwegs? Warum mache ich mich auf? Wo will ich überhaupt ankommen? Und darum gibt es sowas wie heute Abend. Darum gibt es diese Besinnungszeiten, damit ich mich vergewissere und spüren kann, die eigene Sehnsucht spüren kann, hoffen kann, mir bewusst werden kann, worum es mir geht und woraufhin ich unterwegs bin, wozu der Glaube oder das Glauben mich bewegt, auf den Weg bringt und unterwegs sein lässt. Dazu ein weiterer Text, ein Hoffnungstext, der uns sagen kann, dass dieses Unterwegssein in Hoffnung unser Gehen ist. Das wäre schön, etwas hoffen zu können, was das Leben lichter macht und leichter das Herz, das Gebrochene, Ängstliche. Und dann den Mut haben, die Tür weit aufzumachen und die Ohren und die Augen und auch den Mund nicht länger verschließen. Das wäre schön, wenn am Horizont Schiffe auftauchten, eins nach dem anderen, beladen mit Hoffnungsbrot bis an den Rand. Das Meer wird immer mehr durchteilen. Das wäre schön, wenn Gott nicht aufhörte zu träumen in uns vom vollen Leben einer Zukunft für alle. Und wenn dann der Himmel aufreißen würde, ganz plötzlich neue Wege sich auftun hinter dem Horizont, das wäre schön. Hoffen auf die Schiffe am Horizont voller Hoffnungsbrot, das Meer wird durchteilen. In 3 Tagen ist Nikolaus, die Legende vom Korn, das im Schiff kommt. Das wäre schön, wenn der Horizont aufrisse und sich neue Wege zeigten über das hinaus, was wir bis hierhin sehen können. Die Adventszeit als Hoffnungszeit, der Pilgerweg des Glaubens als ein Hoffnungsweg. Unterwegs sein aufgrund der Hoffnung. Und Hoffnungslosigkeit verwandeln lassen durch die Menschen, die für mich hoffen. In der Zeit, wo ich es selber nicht kann. Aber es gibt diese Hoffnungslosigkeit, es gibt die Wüstenzeit. Und nicht umsonst wird auch im Advent, in der Liturgie, in vielen Texten aus der Heiligen Schrift immer wieder von der Wüste, von der Steppe gesprochen. Als ein Ort der Aussetzung, durch den ich gehen muss. Eine Wüstenzeit, die zu meinem Glauben, zu meinem Pilgerweg des Glaubens, schlichtweg von Grund auf dazugehört. Sich die Illusion zu machen, dass es ohne Wüstenstrecken geht und ohne Trockenheit geht, das wäre Selbstbetrug, wäre unrealistisch. Und alle großen Glaubenszeugen sagen uns das, dass es nur mit Wüstenzeiten geht. Das sind Gott sei Dank nicht die einzigen, aber manchmal können diese Wüstenzeiten sehr lang dauern. Diese Preisgegebenheit in der Wüste. Aber auch die Wüste als der Ort, den ich bewusst aufsuche, weil dort so vieles schweigt. Und weil dort die äußeren Geräusche manchmal wenigstens weniger werden. Und ich dann hören kann, welche Schreie in meiner Stille sind und welche Stille in mir schreit. Pilgern als adventlicher Mensch heißt, den eigenen Weg im Alltag auch zu unterbrechen, für Besinnung, eine Pause zu machen, auszuruhen, nicht auszurasten, sondern zu rasten und an der Stelle, wo ich raste, zu verspüren, was in mir vielleicht auch an Wüste ist. Und die Wüste bewusst aufzusuchen, um mich nicht zu verzwecken. Und den Advent nicht zu verzwecken. Und Weihnachten nicht zu verzwecken. Und die Geschenke nicht zu verzwecken, sondern sie als Ausdruck dessen zu sehen, was in unsere Armut und Leere kommen will, nämlich das Geschenk, das symbolisiert wird in der Freude über die kleinen menschlichen Geschenke. Wo ich wieder spüren kann, dass ich nicht nur funktionieren muss, nicht nur aufdiktierten Gesetzmäßigkeiten ausgeliefert bin und den Erwartungen der anderen, sondern dass ich eine Erwartung haben darf. Dass ich mir nicht selbst genügen muss, sondern dass ich da sein darf und mich beschenken lassen kann. Der eigentliche Sinn unserer Besinnungen im Advent ist genau das, innezuhalten und zu unterbrechen. Den schnellen Lauf zu unterbrechen, die Geschäftigkeit zu unterbrechen, den Konsumwahn zu unterbrechen, den ewigen Fluss des Glühweins. Innezuhalten heißt dann auch, mir Zeit zu nehmen für das, was wesentlich ist und was in mir als Stimme aufkommt. Vielleicht verbirgt sich darin so etwas wie mein Hunger nach Gott. Nüchternheit, das ist der Aufruf in der Adventszeit. Nüchternheit, auf das zu schauen, was wirklich ist und was hinter allem steckt. So wird der adventliche Pilgerweg auch im weitesten Sinne ein politischer Bekehrungsweg. Ich mache das nicht mit, was um mich herum geschieht. Ich ziehe mich zurück, ich schweige, ich bete, ich suche die Stille, ich unterbreche, ich stelle mich Gott und seiner Liebe und damit wird alles anders. Zum Beispiel so wie heute Abend, in dieser Stunde hier in Stiepel. Oder wenn ich mich sonst in meine alltägliche Adventsinsel in diesen 4 Wochen zurückziehe, auf eine Insel, auf der ich einen Moment, gegebenenfalls bei Kerzenschein vom Adventskranz zu Hause, ausatme, mich preisgebe der Liebe Gottes, die bei mir ankommen will und auf die ich zugehe. Die beiden Texte, die wir vorhin gehört haben, sind aus der heutigen Zeit. Ich möchte mit Ihnen geschichtlich ein bisschen zurückgehen, 60 Jahre zurück, 70 Jahre sogar. Alfred Delp, der sich viele Gedanken gemacht hat zum Advent, der in dieser Zeit 1945 zur Epiphanie etwas schreibt, als Gestapo-Häftling in Berlin-Tegel, einige Tage vor der Eröffnung seines Prozesses vor dem Volksgerichtshof. Er schreibt diese Betrachtungen und auch die Briefe dort zum Teil mit gefesselten Händen. Texte, die eine große Weite und Freiheit ausdrücken. Er betrachtet die Gestalten der Sterndeuter aus dem Osten an diesem Epiphaniefest als die, die zum Stall von Bethlehem finden konnten, weil sie die Wüste bestanden. Und er wendet den Begriff Wüste an auf seine Zeit in der Kerkerhaft und auf unsere Zeit. Und wir dürfen sie heute auch verstehen als Zeit des Advents. Erinnern wir uns eben an den Rufer in der Wüste, Johannes, den Täufer, der gerade die Wüste aussuchte, um sich vorzubereiten auf seine Mission, auf seinen Weckruf. Eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn die Wege, ebnet ihm die Straße. Alfred Delp meint, es brauche Zeiten für die Wüste, diesen Freiraum, diese Leerstelle, das ist für uns der Advent. Alfred Delp schreibt, es steht schlimm um eine Welt, wenn in ihr kein Platz mehr ist für die Wüste und den leeren Raum. Wenn alles erfüllt ist mit Lärm und Verbindungen und Kanälen und Verkehrsadern und so weiter. Bestimmte Bezirke der Welt sollte der Mensch dem einsamen Menschen überlassen, damit jedem immer die Möglichkeit erhalten bleibe, es mit der Abgeschiedenheit wenigstens zu versuchen. Das Gesetz des totalen Nutzens und der totalen Zweckmäßigkeit ist kein Gesetz des Lebens. Wüste und gelungenes, gesegnetes Leben stehen in einem bestimmten Verhältnis zueinander. Die Welt, in der alle Einsamkeiten von Lärm sind, und alle schweigenden Musen zu Lasteseln degradiert und alle schöpferischen Quellen für die klappernden amtlichen Mühlen dienstverpflichtet wurden, diese Welt hatte die Wüste und ihre einsame Bewährung überwunden und sie hat dafür die Verwüstung eingetauscht. Nein, die Wüste gehört dazu. Die Preisgegebenheit nannte das ein lieber Mensch, dem ich für dieses Wort danke. Allein und schutzlos den Winden und Wettern, dem Tag und der Nacht und den bangen Zwischenstunden preisgegeben. Und dem schweigenden Gott. Ja, auch dies ist eine, nein, es ist die Preisgegebenheit. Und hier wächst die zur Erlangung der Freiheit wichtigste Tüchtigkeit des Herzens und des Geistes, die Unermüdlichkeit. Also ein Plädoyer, die Wüstenzeiten, die leeren Stellen, die Einsamkeiten nicht zuzukleistern und vollzustopfen, zu übertönen oder zu betäuben, sondern die Preisgegebenheit und die Wüste auf dem Pilgerweg des Glaubens nicht nur in Kauf zu nehmen, nicht nur durchzustehen, sondern als bewussten Ort wahrzunehmen. Drei Weisen des menschlichen Unterwegsseins, des Pilgerns auf dem Glaubensweg, haben wir uns jetzt angeschaut. Der Advent als Unterwegsein mit Stärken und Schwächen, mit Unvollkommenheiten, mit der Annahme meiner selbst, mit Realismus auf ein Ziel zu. Dann der Advent als Hoffnungszeit, ein innerer Weg des Pilgerns in Hoffnung. Und schließlich der Advent als Wüstenzeit, als ein Weg der Aussetzung. Da war bisher vom Unterwegssein des Menschen die Rede. Jetzt möchte ich gerne den Advent sozusagen von der anderen Richtung her oder aus der anderen Seite mit Ihnen betrachten, den Advent als Pilgerweg Gottes zu den Menschen. Gott pilgert zu uns. Gott ist unterwegs zu uns. Er ist einer, der nach uns schaut. Einer, der nach uns schaut, weil wir bei aller Anstrengung in unseren Gehversuchen immer nur Anfänger bleiben. Wir straucheln, wir fallen, wir geraten in Sackgassen, verfehlen doch für und für unser Ziel, wenn wir uns auf unsere armseligen eigenen menschlichen Kräfte allein verlassen. Dann kommen wir auf dem Weg nicht weit. Adventlicher Weg, Pilgerweg, heißt auch, sich eingestehen zu können, dass wir aus eigener Kraft nicht viel vermögen, dass wir menschlich an Grenzen stoßen, dass wir oft nicht weiterkommen, nicht weiter wissen. Wir bleiben manchmal traurig stehen. Nicht umsonst ist diese Zeit der zunehmenden Dunkelheit im Advent auch eine Rückbesinnung auf das, was wir an Grenzen zu akzeptieren haben. Der Gedanke des Todes als Ende des Weges war ja bereits seit November uns mit seinen Gedanken eine Einstimmung dazu. Aller Seelen, auf evangelischer Seite Totensonntag. Darum ist der adventliche Pilgerweg ein Weg der Ehrlichkeit und des Nüchternwerdens, in dem Sinne, dass wir anerkennen, vieles zu können, aber eben nicht alles. Weit gehen zu können, aber nicht unendlich weit. Laufen zu können, aber doch nicht aus eigener Motivation bis zum Ziel durchhalten zu können, weil sich eben Müdigkeit einstellt. Hier ist es gut, ehrlich zu werden, das einzugestehen und sich zu besinnen und den Advent als Pilgerweg auf Weihnachten zu, als Gottes Weg zu uns und als Anerkennung unserer Grenze, unserer Beschränktheit zu sehen. Nicht nur im eigenen Leben, sondern auch der gesamten Menschheit. Und dann zugleich, dass Advent der Sehnsuchtsweg bleibt, dass doch einer kommen möge und mir aufhelfe, dass mir einer entgegenkommt und vielleicht von seiner Seite aus den Weg verkürzt, dass einer über die Grenze schreitet, von der anderen Seite her, jene Grenze, die wir haben und die wir selber nicht überschreiten können. Dass Gott von seiner Seite aus die Grenze überwindet, eine Brücke über den Graben schlägt, den Weg von sich aus auf uns zu Ende zugeht, das ist die Erfahrung der biblischen Gestalten, der großen Mütter und Väter unseres Glaubens, die sich im Beten immer an ihre letzte Hoffnung gewendet haben, an ihren Gott, der sich treu bleibt und den Bund von sich aus erfüllt, der nach uns schaut. Gott schaut nach uns, wenn unsere menschlichen Wege scheinbar in einer Sackgasse zu enden drohen. Sein Anschauen, sein Ansehen gibt uns neues Leben, lässt uns den Weg neu gehen. Ich möchte ganz, ganz weit zurückgehen in den Anfang unserer Glaubensgeschichte, in das, was über die ersten Erzmütter und Väter des Glaubens geschrieben ist, was von ihnen Zeugnis gibt im Buch Genesis im 16. Kapitel. Da ist von Abraham und Sarah, seiner Frau, und von Hagar, der Magd, die Rede. Diese Geschichte aus dem 16. Kapitel des ersten Buches der Bibel möchte ich Ihnen gerne noch vortragen, weil die so wunderbar zu hören ist, spannend ist und zugleich zeigt, was passiert, wenn der Mensch in eine Sackgasse gerät und woraufhin er sich verlassen muss. Sarah oder Sarai, wie es im Text heißt, Abrams Frau, hatte ihm keine Kinder geboren. Sie hatte aber eine ägyptische Magd namens Hagar. Sarai sagte zu Abram: Der Herr hat mir Kinder versagt. Geh zu meiner Magd. Vielleicht komme ich durch sie zu einem Sohn. Abram hörte auf sie. Sarai, Abrams Frau, nahm also die Ägypterin Hagar, ihre Magd, 10 Jahre nachdem sich Abram in Kanaan niedergelassen hatte, und gab sie ihrem Mann Abram zur Frau. Er ging zu Hagar und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie schwanger war, verlor die Herrin, also Sarai, bei ihr an Achtung. Da sagte Sarai zu Abram: Das Unrecht, das ich erfahre, komme auf dich. Ich habe dir meine Magd überlassen. Kaum merkt sie, dass sie schwanger ist, so verliere ich schon an Achtung bei ihr. Der Herr entscheidet zwischen mir und dir. Abram entgegnete Sarai: Hier ist deine Magd, sie ist in deiner Hand. Tu mit ihr, was du willst. Da behandelte Sarai sie so hart, dass ihr Hagar davonlief. Eine ganz menschliche Geschichte. Könnte heute spielen, wäre der beste Stoff für abendfüllendes Fernsehprogramm. Hagar läuft also, und der Engel des Herrn fand Hagar an einer Quelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Er sprach: Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Sie antwortete: Ich bin meiner Herrin Sarai davongelaufen. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr: Geh zurück zu deiner Herrin und ertrag ihre harte Behandlung. Der Engel des Herrn sprach zu ihr: Deine Nachkommen will ich so zahlreich machen, dass man sie nicht zählen kann. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Du bist schwanger, du wirst einen Sohn gebären und ihn Ismael, das heißt Gott hört, geben. Denn der Herr hat auf dich gehört in deinem Leid. Er wird ein Mensch sein wie ein Wildesel, seine Hand gegen alle, die Hände aller gegen ihn. Allen seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Da nannte sie den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, El-Roi, Gott, der nach mir schaut. Sie sagte nämlich: Habe ich hier nicht nach dem geschaut, der nach mir schaut? Darum nannte sie den Brunnen Be'er-Lahai-Roi, Brunnen des Lebens, des Lebendigen, der nach mir schaut. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar gebar dem Abram einen Sohn und Abram nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Weglaufen und die Frage, woher kommst du, woher gehst du, in der Wüste sitzen und am Brunnenpunkt erleben, dass Gott nach mir schaut, dass der trockene, manchmal wüste Weg, die Wegstrecke, auf der ich Durst, Sehnsucht habe, ein Weg wird, wo er mir begegnet, der nach mir schaut, wo ich Gott begegne, der mich mit seinem liebenden Blick anschaut, der mich ins Leben zurückholt, der mich auch im übertragenen Sinne an der Quelle trinken lässt, damit ich nicht verdurste. Auch wenn mir eigentlich zum Davonlaufen zumute ist, auch wenn ich keinen Ausweg mehr weiß, er schaut nach mir. Und vielleicht ist die Adventszeit als Pilgerweg des Glaubens auch eine Zeit, in der ich mal nachspüren kann, wer ist eigentlich dieser Engel, der mir in der Wüste begegnet. Vielleicht in Menschengestalt. Welchen Boten schickt Gott mir, indem er mir zeigt: Ich schaue nach dir. Ich lasse dich nicht aus meinem liebevollen Blick. ein Gott, der nach mir schaut, vielleicht durch seine Engel in Menschengestalt. An Weihnachten feiern wir, dass Gott nach uns schaut, in Menschengestalt, höchstpersönlich. Er selber. Weil er sich so nach uns sehnt, weil er uns sehen will, weil er bei uns sein will, weil er uns sucht. Wir lesen von der Menschwerdung Gottes im Neuen Testament, in den Evangelien, von der Geburt des Gottessohnes. Gott kommt in unsere Welt. Er sehnt sich so sehr nach uns, dass er es nicht mehr aushält, für sich und über allem zu bleiben. Gott persönlich schaut nach uns durch seinen Sohn, Jesus von Nazareth. Der lässt sich ein, er lässt sich herab, er nimmt den Pilgerweg zu uns auf sich und er geht mit uns Wege, damit wir den Weg zu ihm gehen können. Wie oft lesen wir und hören wir im Neuen Testament von einem Jesus, dem Gottessohn, der um die Liebe der Menschen bettelt, aus Sehnsucht, der die Menschen in ihrer Menschlichkeit aufsucht, mit ihnen sein will, nach Gemeinschaft sucht, sein Mitgehen anbietet und Mitgeher sucht. Folge mir nach. Zu diesem suchenden Jesus jetzt das Bild. Gott sei Dank sucht einer nach uns. Einer schaut nach uns. Gott sei Dank. Er höchstpersönlich. Kein normaler Heiligenschein, ein Kreuznimbus. Damit ist klar, es ist der Herr selbst, Christus. Er geht durch die Stadt. Kirche, weltliche Gebäude, Häuser, Plätze, alles durchschreitet er und trägt in seinen Händen zwei Laternen, eine rechts und eine links. Ein Bild, eine Steinmetzarbeit aus dem 13. Jahrhundert, aus dem Portalgewände der Kathedrale zu Amiens in Frankreich. Ein wunderbares altes Bild, hängt leider etwas hoch, sodass man es als Besucher, wenn man unten steht, kaum sieht. Man muss mit dem Fernglas hochgucken. Ein Christus, der nach uns sucht. Gott sucht mich. Vielleicht könnte die Adventszeit so eine Zeit des Erinnerns daran sein, dass nicht nur ich auf dem Weg bin zu ihm, sondern dass er sich aufgemacht hat zu mir und dass er mich sucht und dass er mich auch gerade in der Dunkelheit sucht und dass ich mir keine Sorgen machen muss vor der Finsternis meiner Seele, sondern darauf vertraue, dass er genug Laternen mit hat, dass er rechts und links leuchtet, dass er jeden Winkel ausleuchtet, um mich zu finden. Nicht, um mich zur Rede zu stellen, sondern um zu sagen, endlich habe ich dich gefunden. Komm heraus aus deinem dunklen Loch. Die, die in der griechischen Welt und Kultur zu Hause sind, werden darin den Diogenes wiedersehen, der mit seiner Laterne am helllichten Tag durch die Stadt geht und den alle Leute verspotten. Ein törichter Mensch, sagen sie. Wie kann er bei helllichtem Tage mit Laternen durch die Gegend gehen? Was suchst du, Diogenes? Ich suche Menschen. Sich wirklich finden zu lassen von ihm, vom Herrn, ist manchmal nicht so leicht. Aber von ihm gesucht werden ist eine Realität. Von ihm gebraucht werden ist eine Realität. Suchen wir Gott, er sucht uns noch viel mehr. Johannes vom Kreuz hat das geschrieben, jener große Mystiker, der sagt, wenn der Mensch Gott sucht, viel mehr sucht Gott den Menschen. Oder anders übersetzt, wenn die Menschenseele Gott sucht, so sucht sie ihr Geliebter, Gott, viel dringlicher. Gott überwindet seine Grenze zu uns hin, unsere Grenze auf ihn hin, weil er Gott ist und das tun kann. Gott kommt mit seinem Licht über unsere Schatten, in unsere Schatten, weil er das tun kann. Noch einmal Alfred Delp, der schreibt im Advent 1944 eine Meditation, die er auch seinen Mithäftlingen und Freunden außerhalb des Gefängnisses auf geheimen Wegen zukommen lässt. Den ersten Sonntag im Advent, wir haben den gerade gefeiert, stellt er unter die Botschaft vom kommenden Gott, damit diese Botschaft vom kommenden Gott wirklich verstanden wird, müssen wir zwei Sachverhalte anerkennen. Der erste Sachverhalt, so schreibt er, Einsicht in und Erschrecken über die Ohnmacht und Vergeblichkeit des menschlichen Lebens hinsichtlich seiner letzten Sinngebung und Erfüllung. Ohnmacht und Vergeblichkeit sowohl als Seinsgrenze wie auch als Schuldfolge. Dabei zugleich das helle Bewusstsein, dass letzte Sinngebung und Erfüllung dazugehören. Der zweite Sachverhalt, die Zusage Gottes, sich auf unsere Seite zu begeben, uns entgegenzukommen. Der Entschluss Gottes, die Seinsgrenze aufzuheben und die Schuldfolge zu überwinden. Daraus aber ergibt sich, dass die Grundverfassung des Lebens immer adventlich ist. Grenze und Hunger und Durst und Unerfülltheit und Verheißung und Bewegung aufeinander zu. Das heißt aber, im Grunde bleibt der Mensch ungeborgen und unterwegs und offen bis zur letzten Begegnung. Mit aller demütigen Seligkeit und schmerzhaften Beglückung dieser Offenheit. Es gibt also das Endgültige, vorläufig nicht. Und der Versuch, Endgültigkeiten zu schaffen, ist eine alte Versuchung des Menschen. Hungern und Dürsten und Wüstenfahrt und Notseilgemeinschaft gehören zur Wahrheit des Menschen. Dieser Verheißung sind die Verheißungen gegeben, dieser Wahrheit sind die Verheißungen gegeben und nicht der Anmaßung und der Einbildung. Aber dieser Wahrheit sind wirklich Verheißungen gegeben, auf die man sich verlassen kann. Die Wahrheit wird euch frei machen. Auf unserer Wüstenfahrt, auf unserem Pilgerweg, dürfen wir uns erinnern, sollen wir nicht vergessen, dass die Wahrheit sich zeigen wird, dass Gott sich über die Grenze hinwegsetzen wird. Der Advent als eine Erinnerungszeit daran, dass Gott sich über die Grenze begibt, dass er liebevoll auf uns zukommt, auch wenn wir die Grenze immer wieder ziehen. Was aber, wenn wir auf diesem Pilgerweg müde werden, kommt er dann auch? Ich glaube, dass Christus dann auch kommt und uns die Tür aufmacht, sogar dann, wenn wir uns innen verschlossen halten. Deswegen ist das Türchen aufmachen am Adventskalender gar keine kindische Geschichte. Das ist eine Übung. Das ist eine gute Übung. Oder nehmen Sie von mir aus Säckchen, die man aufmacht. Egal. Jeden Tag zu üben, was steckt dahinter? Jeden Tag zu üben, im Bild offen zu werden. Die Überraschung zu entdecken. Mit kindlicher Freude. Eine Figur, die man vielleicht nicht unbedingt mit dem Advent verbindet, eine weitere biblische Figur, die ich Ihnen jetzt gerne noch mitgeben möchte, ist der Zachäus, der bei seiner ersten Bekehrung ja vom hohen Baum, den er als Verlängerung brauchte, um überhaupt was sehen zu können, herabgeholt wurde, der den Herrn zu Gast hatte in seinem Haus, der versprochen hat, ich werde denjenigen, die ich übers Ohr gehauen habe, die ich betrogen habe, die ich ausgepresst habe, es doppelt und dreifach, vierfach zurückzahlen. Ich werde meine Schuld begleichen, meine Schulden den anderen, die ich geschädigt habe, zurückgeben. Dieser Zachäus kommt in einer fiktiven Geschichte noch einmal zu Jesus, mit ihm in Begegnung. Stellen wir uns vor, dass Zachäus herumgeirrt hat und gemerkt hat, ich überfordere mich total. Er quält sich mit der Frage, warum er nicht erfüllen konnte, was er versprochen hatte. Und eines Tages begegnet ihm dieser Christus in der Stimme seines Herzens und sagt, Zachäus, dein Name bedeutet der Reine. Und das wurde dir auf deinem Weg zur Falle. Du selbst hast die dir auferlegte Aufgabe schwieriger gemacht, wie damals, als du eine viel zu hohe Summe als Wiedergutmachung versprochen hattest, die zu geben du nicht imstande warst. Auch diesmal war deine eigenmächtige Verschärfung kein großzügiges Zeichen von Liebe, sondern du hast der Versuchung dessen nachgegeben, der die Gebote Gottes immer wieder verfälscht und willkürlich erschwert. Du selbst hast dir vorgenommen, du müsstest meine Stimme in ihrer vollen Reinheit hören, ohne die Beimischung menschlicher Schwächen, Zweifel oder Suchen. Aber in einer solchen Gestalt gibt es meine Stimme in der Menschengeschichte bereits seit meiner Himmelfahrt nicht mehr. Meine Worte, mein Vermächtnis, mein Name sind den menschlichen Lippen anvertraut, die damals ganz rein sind, die niemals ganz rein sind. Den Herzen, in die zu der Liebe zu mir immer viel von ihrer Liebe zu sich selbst und zu den Dingen dieser Welt beigemischt ist. Ich habe mich in den Glauben meiner Kirche gegeben, die aus Sündern, nicht aus Engeln besteht. Ich war auch in jenen, die von den sichtbaren Kirchentoren noch weit entfernt sind, und auch in jenen, die infolge ihres Suchens und Herumirrens auf mit Fragen und Zweifeln übersäten Wegen schmutzig geworden und ganz verschwitzt sind. Besonders ihnen solltest du zuhören, in ihnen solltest du mich suchen. Und noch etwas, auch der Glaube, wenn er lebendig ist, hat sein Ein- und Ausatmen, seine Tage und Nächte. Gott spricht nicht nur durch sein Wort, sondern auch durch sein Schweigen. Er redet zu den Menschen nicht nur durch seine Nähe, sondern auch durch sein Fernsein. Du hast vergessen, meiner Stimme in jenen zuzuhören, die mein Schweigen, mein Fernsein vernehmen, die von der anderen Seite her, von einem finsteren Tal aus, auf meinen in eine Wolke des Geheimnisses gehüllten Berg schauen. Dort hättest du mich suchen, mit ihnen von dort herkommen und sie zumindest ein Stückchen näher an meine Schwelle bringen sollen. Das war das Tor, das speziell für dich bestimmt war. Und Zachäus? Zachäus fällt nieder und weint. Und der Zollpächter Zachäus sagt dann, mein Herr, was mich unterwegs verwirrte, war auch mein nicht eingestandener Hochmut. Ich stellte immer hohe Ansprüche an mich selbst, konnte ihnen aber nicht gerecht werden. Und weil ich es nicht fertig brachte, es mir selbst einzugestehen, stellte ich übertriebene Ansprüche an die anderen. Ich hörte deine Stimme in ihnen nicht, weil sie wegen ihrer Unvollkommenheit von mir verachtet waren, weil sie nicht rein waren. Und ohne imstande zu sein, es mir selbst einzugestehen, urteilte ich und erhöhte mich damit über sie. Und schon damit sagte ich eigentlich, ich danke dir, Herr, dass ich, der Zollpächter Zachäus, nicht so wie die anderen bin, wie der Pharisäer da und der dort. Vergib mir, Herr. Und da Zachäus trotz allem immerhin ein Sohn Abrahams ist, der jetzt erneut zu sich gefunden hat, sagt der Herr zu ihm, steig dann jetzt auch herab vom Baum deines Hochmutes. Zachäus, zur Abwechslung musst du heute mit mir in meinem Haus zu Abend essen. Und merke dir, mach nie wieder den Eingang zu meinem Haus enger, als er ist. In mein Haus kommt man nur gemeinsam mit anderen hinein. Es ist kein Tor nur für dich allein. Und jetzt gehe ich und mache es auf. Eine Geschichte von Thomas Hallig. Ja, so ist der Advent auch. Der gesamte Pilgerweg des Glaubens hat immer wieder seine Einkehr, sein Ankommen. Wenn ich meine eigenen Kräfte und zu hohen Ansprüche an mich und die anderen loslasse und mich auf den anderen verlasse, der von sich aus die Tür aufmacht, eine Tür, die mir zu schwer ist. Wenn wir beim Warten und Hoffen auf dem Pilgerweg müde werden, dann macht Christus uns die Tür auf. Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gezeltet. Gottes Pilgerschaft. Mit Zelten kann man wunderbar mitgehen. Pilgerndes Gotteskleid, ein Kleid, das wir Kirche nennen, das sind wir heute. Eine Kirche, in der genau das zu spüren sein darf und für andere außen zu sehen ist, dass die Tore weit offen stehen. Du darfst mehr als hoffen. Die Tür steht weit offen. Du kannst kommen und gehen, wann du willst. Das Pilgern als Glaubensweg mündet immer an diesem Tor, das von innen her aufgeht. Zum Abschluss möchte ich Ihnen gerne noch einen Text geben von einem Zeitgenossen, der im Augenblick wohl der berühmteste Türöffner der Welt ist, unser Papst Franziskus, der Türe und Toren aufreißt und Fenster aufreißt und uns staunen lässt, was für eine Kraft der Glaube entfaltet und welche Einladung zum Heil darin zu hören ist. Wir haben uns bewegt heute Abend, es war die ganze Zeit vom Weggehen, die Rede, Advent als ein wahrhaft abenteuerlicher Weg mit Risiken, mit Ermüdung, mit Aufrichtung, mit Ziel, mit dem, der entgegenkommt. Dass wir dieses abenteuerliche Wagnis des Glaubens mit unseren kleinen zaghaften Schrittchen gehen, dazu lädt der Papst uns ein. Er schreibt in diesem eben in die Welt gekommenen Schreiben Evangelii Gaudium in Nummer 3, ich lade jeden Christen ein, gleich an welchem Ort und in welcher Lage er sich befindet, noch heute seine persönliche Begegnung mit Jesus Christus zu erneuern oder zumindest den Entschluss zu fassen, sich von ihm finden zu lassen, ihn jeden Tag ohne Unterlass zu suchen. Es gibt keinen Grund, weshalb jemand meinen könnte, diese Einladung gelte nicht ihm. Denn niemand ist von der Freude ausgeschlossen, die der Herr uns bringt. Wer etwas wagt, den enttäuscht der Herr nicht. Und wenn jemand einen kleinen Schritt auf Jesus zumacht, entdeckt er, dass dieser bereits mit offenen Armen auf sein Kommen wartete. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und wünsche Ihnen und Ihren Lieben und allen, mit denen Sie den Advent begehen oder erleiden müssen, Gottes Segen und dass Sie ankommen an dem Ziel, das uns ins Haus steht.